Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Nach Cloud Computing kommt Edge Computing. Was das mit dem Mobilfunkstandard 5G zu tun hat, das verraten wir Ihnen gleich nach einem Gespräch vom Mobilfunkweltkongress in Barcelona. Wir stellen dann Aeolus vor, einen Satelliten, der aus dem All die Windbewegungen in jedem Winkel der Erde misst. Anschließend dann geht es bei uns um Hummeln als fliegende Sensorplattformen. Und wir verraten Ihnen außerdem noch, wer vor 150 Jahren die Erbsubstanz entdeckt hat. Am Mikrofon heute Uli Blumenthal. In Barcelona hat heute Morgen der Mobile World Congress begonnen. Im Mittelpunkt der viertägigen Schau steht der neue Mobilfunkstandard 5G. Und wie alle Jahre wieder ist auch mein Kollege und Moderator unserer Sendung Computer und Kommunikation, Manfred Kläuber, vor Ort. Und angesichts seines prall gefüllten persönlichen Messekalenders haben wir das Gespräch vor einer Stunde aufgezeichnet. Manfred, in Deutschland wird der Ausbau der Netze für den Mobilfunkstandard 5G heftig diskutiert. Einerseits hinsichtlich der Frage der Nutzung chinesischer Mobilfunktechnik, Stichwort Huawei, und andererseits hinsichtlich des flächendeckenden Ausbaus eines G5-Netzes. Spielen diese Fragen auch eine Rolle auf dem Mobilfunk-Weltkongress?
Ja und nein. Also zur ersten Frage, was die chinesische Technik angeht, da haben sich offensichtlich hier einige Firmen abgesprochen und haben immer die gleiche Erklärung dazu. Die sagen einfach, Sicherheit ist nicht verhandelbar, was auch immer das heißen soll. Ich interpretiere das mal so, als wenn man bei westlichen Ausrüstern jedenfalls kein Problem mit der Sicherheit hat. Aber offen wird darüber nicht geredet. Das ist der eine Teil. Der andere Teil ist, der flächendeckende Ausbau eines 5G-Netzes wird unter dem Aspekt besprochen, wann startet das hier endlich? Und da sieht man Europa ein bisschen in einer schlechten Position, weil erstens in Europa so viele Länder reguliert werden müssen, was die Frequenzvergabe angeht. Und andererseits eben halt kommt Europa nicht richtig in die Gänge. Und deswegen ist es für die Netzwerkausrüster ein bisschen uninteressanter, weil es eben halt sehr, sehr schwierig ist, da das Geschäft ans Laufen zu bringen. Und die Ausrüster interessiert gar nicht der flächendeckende Ausbau, sondern die interessiert, dass es jetzt endlich mal losgeht.
Sie haben gerade gesagt, Mobilfunkstandard 5G, wann startet der endlich? Wie sieht es aus, wenn man die Hardware anschaut? Gibt es überhaupt schon Geräte, die 5G können?
Ja, gibt es. Also auf der Ausrüsterseite, das heißt, was die Netze angeht, Antennen, die ganze Funktechnik und so weiter, das ist vorhanden, wird verkauft, Netze werden schon aufgebaut. Aber auch was die Anwenderseite angeht, gibt es jetzt erst Geräte. Es gibt auch schon ein 5G-Smartphone, was auch aussieht wie ein Smartphone. Es gibt kleine Empfangsgeräte, 5G-Modems nennt man das, die schnelles Internet empfangen können für zu Hause. Und es gibt sogenannte Fixed Wireless-Geräte. Damit kann man zum Beispiel die letzte Meile von einem 5G-Sendemast zu sich nach Hause überbrücken, um dann eben halt tatsächlich schnelles Internet wie von einer Glasfaser geliefert dann empfangen.
Die eine Frage ist ja immer, womit telefonieren wir in Zukunft? Die andere Frage, wie und womit wollen die Mobilfunkanbieter dann im 5G-Zeitalter Geld verdienen? Welche Konzepte werden da in Barcelona diskutiert?
Naja, Telefon ist wirklich nur noch ein ziemlich unbedeutender Nebendienst davon. Es geht eigentlich vor allem darum, mit Dienstleistungen Geld zu geben, denn für Megabytes sind die Leute gar nicht mehr bereit, Euros auszugeben. Das muss irgendwie mit Flatrate abgedeckt werden. Aber das Internet der Dinge im industriellen Bereich zum Beispiel, das Management der vernetzten Geräte oder der Einheiten in einer Firma oder in einem Fahrzeugpark, das sind so Sachen, womit man sich Geld verspricht, verdienen zu können oder privat unterhalten. Beispiel Stadionbesuch. Da kaufen Sie sich dann vielleicht für ein paar Euros mehr noch eine eigene Torkamera dazu. Also zum Ticket sagen Sie, ich möchte gerne noch die Torkamera buchen. Und wenn dann ein wirklich super tolles Tor gefallen ist, dann können Sie sich das im Stadion beispielsweise in Zeitlupe nochmal auf dem Handy anzeigen lassen. Das ist so ein Mehrwertdienst, mit dem man Geld machen kann und den die Mobilfunkbetreiber natürlich nutzen möchten.
Früher wurde die Frage, wo speichern Sie denn Ihre Daten, beantwortet mit Cloud Computing. Heute heißt es Kante statt Wolke, Edge Computing. Was ist das für ein Modell, das sozusagen den Zukunftstrend ausmachen soll?
Ja, bleiben wir bei diesem Fußballbeispiel. Es macht ja überhaupt keinen Sinn, die Zeitlupe von den Kameras in Gelsenkirchen in irgendeinem Rechenzentrum dann in San Francisco rechnen zu lassen. Und da setzt das Edge Computing ein. Neben der Funkzelle im Stadion wird demnächst noch ein Datacenter, also ein kleines Rechenzentrum, stehen, direkt im Stadion, direkt mit dem Mobilfunknetz verbunden. Und das rechnet dann eben halt diese Dienstleistungen, die man rund um das Handy und dem Fußball in diesem Falle dann anbieten will. Und das ist natürlich viel, viel kostengünstiger, aber auch viel, viel schneller. Und daraus setzen halt die Mobilfunkunternehmen, dass das der Markt der Zukunft ist.
Kante statt Wolke. Manfred Kläuber über den Mobilfunkstandard 5G und Edge Computing vom Mobilfunk-Weltkongress in Barcelona. Vor 6 Monaten hat die Europäische Raumfahrtbehörde ESA einen Erdbeobachtungssatelliten gestartet. Eolus heißt er und soll etwas machen, wozu noch kein Satellit vorher in der Lage war. Winde aus dem All messen und das in jedem Winkel der Erde. Die ersten Tests des Windmessers im All, die sind vielversprechend, berichtet nun Volker Mrasek.
Rune Floberghagen ist Missionsmanager von Eolus, doch der norwegische Physiker begeistert sich vor allem für Aladdin, so heißt das neu entwickelte Instrument an Bord des Satelliten, ein besonders leistungsstarker und robuster Laser.
The measurement itself, it is actually close to.
Die Messungen grenzen schon an Science Fiction. Der Satellit schickt einen Laserpuls Richtung Erde und Luftmoleküle mehrere hundert Kilometer tiefer reflektieren das Signal. Dadurch landet es wieder im Teleskop des Satelliten. Und aus den Daten können wir tatsächlich die Geschwindigkeit von Winden an der Erdoberfläche ableiten. Die Messungen sind absolut fantastisch.
5 Jahre Vorbereitung hatte die Europäische Raumfahrtbehörde ESA für die Mission ursprünglich eingeplant. Am Ende wurden 14 daraus, denn der Bau des Lasers gestaltete sich viel schwieriger als ursprünglich gedacht. Doch offenbar hat sich das lange Warten gelohnt. Die 4-monatige Testphase im All ist inzwischen vorüber. Und das Europäische Zentrum für mittelfristige Wettervorhersagen in England hat bereits eines seiner Modelle probeweise mit Eolus-Daten gefüttert. Erfolgreich, wie es heißt. Ende März steht nun das erste Treffen der künftigen Nutzer auf dem Programm. Das sind in erster Linie Wetterdienste, auch der DWD. Der Deutsche.
Die haben auch ihre Wettermodelle vorbereitet, sodass sie sofort, wenn die Daten von uns kommen, dass sie die direkt benutzen können in ihrer Wettervorhersage.
Anne Staumer-Lindner, wissenschaftliche Leiterin der Mission bei der ESA. Einen Nutzen versprechen sich die Wetterdienste vor allem für ihre mittelfristigen Prognosen über mehrere Tage und Wochen, so die norwegische Meteorologin.
Und da hoffen sich auch viele neue Daten, die die Wettervorhersage in Deutschland verbessern können.
Eolus fliegt auf einer polaren Umlaufbahn in rund 320 Kilometern Höhe. 14 Mal am Tag umrundet der Satellit die Erde in dünnen Streifen. 7 Tage braucht er, um die Atmosphäre einmal komplett abzulichten. Eolus erfasst also Luftströmungen auf dem ganzen Globus. Darin liegt der besondere Charme der neuen Mission. Der spanische Physiker Juan Pinheiro aus dem Europäischen Satellitenkontrollzentrum in Darmstadt.
I think it is a very useful mission.
Es ist eine sehr nützliche Mission. Wenn man sich auf der Weltkarte anschaut, wo Wind überall gemessen wird, sei es vom Ballon aus, von Schiffen oder von Flugzeugen, dann sind das nur sehr wenige Gebiete. Einen Satelliten im All zu haben, der Winde auf der ganzen Welt misst, ist da schon ein großer Fortschritt.
ESA-Experten und Wetterdienste müssen sich aber noch immer in Geduld üben. Eolus ist zwar jetzt schon ein halbes Jahr lang im Einsatz. Alle Systeme an Bord funktionieren. Doch wie gut die Daten aus dem All tatsächlich sind, diese Qualitätsprüfung wird laut Anne Staumer-Lindner noch das ganze Jahr lang dauern.
Es gibt die Wetterzentren in den USA, in China, Japan, in Australien, die werden alle die Daten benutzen. Und wenn die alle sagen, das hier sind sehr interessante Daten, die die Wettervorhersage deutlich verbessert, dann werden die ganzen Raumfahrtagenturen gucken, ob das Satelliten sind, die man in der Zukunft operationell haben sollte.
Denn auch diese Idee steckt hinter dem Projekt. Wenn sich Eolus bewährt, soll er nicht der einzige Windwächter im All bleiben.
Wenn wir 2, 3, 4 Satelliten im Orbit bringen von der Art von Eolus und die sogar in verschiedene Richtungen gucken werden, dann erwarten sich die meteorologischen Institute auch einen sehr großen Impact.
Also einen großen Fortschritt. Heute habe die 7-Tage-Vorhersage für Europa eine Trefferquote von 80%. Eolus und seine globalen Windmessungen sollen helfen, sie noch genauer zu machen.
Volker Mrazik über einen einzigartigen Windwächter im All. Eolus Wettersatellit der ESA meistert die 4-monatige Testphase erfolgreich. Viele Wissenschaftler nutzen Drohnen, um aus der Luft Messdaten zu erheben. Dabei gibt es aber ein wiederkehrendes Problem. Die Flugzeit der meisten Drohnen ist stark beschränkt. Forscher aus den USA setzen deshalb auf einen anderen Weg. Sie nutzen Hummeln als Träger für miniaturisierte Sensorplattformen. Details dazu von Lucian Haas.
Kleine Sensoren, die die Umwelt überwachen, sind in der Regel ortsfest installiert. Will man sie beweglich gestalten, braucht man einen Träger. Miniaturisierte Drohnen in Form einer Roboterfliege zum Beispiel. In der Praxis kommt man damit allerdings nicht sehr weit, wie Vikram Iyer von der University of Washington in Seattle aus eigener Erfahrung weiß.
On man-made drones, the real issue you have is the limited battery life.
Die kurze Laufzeit der Mini-Batterien sei das Problem, sagt er. Die Energie werde allein schon für den Flug verbraucht. Vikram Iyer ist ein Experte für Sensornetzwerke und arbeitet im Projektteam von Robofly. Das ist der Prototyp einer mechanischen Fliegendrohne. Wegen des hohen Energieverbrauchs kann sie sich aber gerade mal ein paar Minuten lang in der Luft halten. Bei der Suche nach einer Lösung, um längere Flugzeiten zu erreichen, testeten die Forscher jüngst eine ungewöhnliche Idee.
Wir verfolgten einen ganz anderen Ansatz und setzten die Sensoren Huckepack auf natürliche Flugmaschinen. Hummeln haben sich über Jahrtausende zu sehr effizienten Fliegern entwickelt. Mit der passenden Nahrung können sie stundenlang fliegen.
Hummeln sind zudem auch echte Lastenträger. Das Doppelte ihres eigenen Körpergewichts von rund 1,2 Gramm können sie in die Luft bringen. Vikram Iyer entwickelte eine kleine elektronische Sensorplattform, so groß wie ein halbes Reiskorn und nur 100 Milligramm schwer. Diese kann er den Hummeln einfach auf den Rücken kleben.
Die kleinen Tiere können damit herumfliegen und dabei Messdaten sammeln, zum Beispiel zu Temperatur oder Feuchtigkeit. Das könnte man zur Überwachung von Farmen nutzen, wo die Hummeln schon von Natur aus leben. Man könnte so ein System aber auch in der biologischen Forschung einsetzen, um das Verhalten der Hummeln besser zu verstehen und wie es sich durch den Klimawandel oder Pestizideinsatz verändert.
Die Forscher entwickelten sogar eine spezielle Technik, um die Position der Hummeln im Flug relativ exakt verfolgen zu können. Dafür werden an 4 Ecken eines Feldes Peilsender aufgestellt.
Die Hummel trägt einen sehr kleinen Empfänger, der anhand der Stärke der Funksignale seine Position im Raum bestimmt. Man kann sich das vorstellen wie eine miniaturisierte, sehr sparsame Form eines GPS-Systems.
In Versuchen konnten die Forscher bereits zeigen, dass sich mit dieser Technik die Position der Hummeln bis auf rund einen Meter genau bestimmen lässt. Das System funktioniert bis zu einer Distanz von 80 Metern zu den Sendern. Damit lässt sich über einer Fläche von etwa der Größe eines Fußballplatzes zu jedem Messwert stets auch die zugehörige Position erfassen und abspeichern. Am Ende ihres Fluges kehren die Hummeln immer zu ihrem Nest zurück, was Vikram Iyer auszunutzen weiß.
Das ist ein guter Platz für uns, um einen drahtlosen Zugriffspunkt zu installieren. Wenn die Hummeln ins Nest zurückkommen, lesen wir die Messdaten aus.
Auch das geschieht per Funk. Im Nest werden sogar die Akkus der Sensoren drahtlos wieder aufgeladen. Die Hummeln können sich dabei ganz frei bewegen. Eine volle Ladung reicht für rund 7 Stunden Messbetrieb außerhalb des Nestes aus. Bleibt am Ende nur ein Nachteil der lebenden Sensordrohnen. Fernsteuern lassen sich die Hummeln nicht. Sie fliegen, wohin sie wollen. Gezielte Messungen lassen sich damit also nicht durchführen. Das ist auch der Grund, warum Vikram Iyer und seine Kollegen parallel weiter an der Entwicklung ihrer fernsteuerbaren Drohne Robofly arbeiten.
Drohnen mit Eigenleben. Lucian Haas über freifliegende Hummeln als Sensorplattformen. Jeder kennt heute die DNA als Erbsubstanz und Molekül des Lebens. Aber wer hat die DNA eigentlich entdeckt? Es waren nicht Watson und Crick, obwohl ihre Bilder in den Schulbüchern stehen. Sie haben lediglich die Struktur der DNA, die Doppelhelix, ermittelt. Und das nicht einmal allein. Der Entdecker des Erbmoleküls ist der Schweizer Arzt Friedrich Miescher. Im Winter 1869 isolierte er aus gebrauchten Wundverbänden eine klebrige Substanz, die wir heute DNA nennen. Michael Lange hat sich auf Spurensuche begeben.
Hinter den dicken Mauern des Schlosses Hohentübingen sitzt ein junger Mann im weißen Kittel und schaut in ein Mikroskop. In einer Ecke haufenweise eitrige Verbände, die er sich aus einer Klinik in der Nähe beschafft hat. Die umgebaute Schlossküche nennt der junge Wissenschaftler sein Alchemistenlabor. Hier isoliert Friedrich Miescher im Winter 1869 aus Eiterzellen eine klebrige Substanz, die später DNA genannt werden sollte. Heute befindet sich im Schloss an gleicher Stelle ein kleines Museum. Alte Glasgefäße, eine einfache Zentrifuge und eine Präzisionswaage aus den Anfangszeiten der Biochemie. Alles ordentlich aufgestellt und präsentiert von Museumsleiter Ernst Seidel.
Hier war übrigens auch der Schreibtisch von Friedrich Miescher. Er notiert auch, dass er von seinem Schreibtisch aus den Brunnen im Schlosshof sehen kann. Und er beklagt sich auch über die Kälte in diesem Labor. Im Winter war es eiskalt, es gab keine Heizung, was natürlich für die Arbeit nicht so gut war, aber für die Präparate umso besser. Es war ja ein dauerhafter Kühlschrank.
Es war also ein sehr gut ausgestattetes Labor für seine Zeit. Aber er musste alle Methoden, die er brauchte, um die DNA zu isolieren, zum ersten Mal, selbst erfinden.
So der Biologe Ralf Dahm. Er arbeitet als Wissenschaftsmanager am Institut für Molekularbiologie in Mainz. Als er zu Beginn seiner Laufbahn in Tübingen forschte, erfuhr er erstmals von Friedrich Miescher, von dem er nie zuvor gehört oder gelesen hatte.
Das hat mich ehrlich gesagt auch ein bisschen geärgert. Miescher hat eine der wohl größten Entdeckungen gemacht, die man in der Biologie machen kann. Und keiner kennt ihn, keiner erinnert sich an ihn.
Ralf Dahm studierte alte Quellen und fand nach und nach heraus, wie Miescher die DNA zunächst gereinigt und dann chemisch untersucht hatte.
Als Ausgangsmaterial hatte Miescher die Verbände, an denen der Eiter hing. Die hat er gewaschen. Danach hat er das, was er bekommen hat, die wässrige Lösung, in der die Eiterzellen schwammen, filtriert, um zum Beispiel Stoffreste von den Verbänden loszuwerden.
In einer Zentrifuge trennte er die Zellkerne vom Rest der Zellen. Denn er vermutete, dass die Kerne, die er im Mikroskop sehen konnte, eine wichtige Rolle bei der Entstehung von Leben spielen. Dann entfernte er nach und nach alle biochemischen Substanzen, die man damals bereits kannte. Eiweiße, Fette, Zucker und andere Kohlenhydrate.
Er hatte aber trotzdem noch eine Substanz, die übrig geblieben war nach diesen Behandlungen. Damit wusste er, das ist wahrscheinlich was Neues.
Friedrich Miescher suchte in der klebrigen Substanz nach verschiedenen chemischen Elementen. Er fand keinen Schwefel, dadurch wusste er, es handelte sich nicht um Eiweiße. Stattdessen fand er ungewöhnlich viel Phosphor. Er folgerte, diese Substanz hatte noch niemand zuvor entdeckt. Sein Professor, Felix Hoppe-Seiler, ein Gründervater der Biochemie, zweifelte zunächst an der Entdeckung seines Mitarbeiters. Mehrfach überprüfte er die Ergebnisse, aber es stimmte. Friedrich Miescher hatte eine neue Substanz gefunden.
Weil er die DNA, wie wir sie heute nennen, aus den Zellkernen isoliert hatte und weil Zellkerne auf Lateinisch oder in der Biologie als Nukleus bezeichnet werden, hat er die Substanz Nuklein genannt. Dieser Bestandteil ist auch heute in der Bezeichnung Desoxyribonukleinsäure drin, aber ein bisschen versteckt, weil je mehr wir über die DNA gelernt haben, desto mehr wurde um den Namen rumgebaut.
Friedrich Miescher vermutete bereits vor 150 Jahren, dass Nuklein in der Biologie eine wichtige Rolle spielt. Er konnte sich aber nicht vorstellen, dass es sich dabei um die Erbsubstanz selbst handelt. Denn das Nuklein erschien zu einfach aufgebaut zur Speicherung biologischer Information. Um die Frage nach der Bedeutung der Substanz zu klären, brauchte die Wissenschaft über 75 Jahre.
Vor 150 Jahren, am 26. Februar 1869, entdeckte Friedrich Miescher eine Substanz namens Nuklein. Michael Lange über den Entdecker der DNA. Und bei mir im Studio ist jetzt Piotr Heller und er ist, so viel Offenheit kann auch bei Forschung aktuell mal sein, genauso wie ich Heuschnupfen geplagt. Und seine Meldung aus der Wissenschaft, die beginnen heute mit einer Messung, die gut zu diesem Leiden passt.
Die Messung ist nicht nur passend, sondern derzeit auch unerklärlich. Meteorologen der Freien Universität Berlin haben nämlich eine Rekordkonzentration von Erlenpollen in der Berliner Luft registriert. Der Wert lag bei 2000 Pollen pro Kubikmeter. fast doppelt so viel wie vor einem Jahr. Und das war auch damals schon ein Rekordwert. Die Messreihe läuft seit über 30 Jahren. Bisher lagen die Spitzenwerte bei etwa 400 Pollen, also bei einem Fünftel von dem, was dieser Tage gemessen wurde. Ein Sprecher der FU Berlin sagte der deutschen Presseagentur, dass der Pollenflug in der Hauptstadt in den letzten Jahren aus, Zitat, unerklärlichen Gründen stark zugenommen habe.
Eine der erfolgreichsten Abnehmmethoden ist weniger aufwendig als gedacht.
Es handelt sich um das Ernährungstagebuch. Dabei protokolliert man minutiös, wie viel Kalorien und Fett man über den Tag hinweg zu sich genommen hat. Die Methode gilt als effektiv beim Abnehmen, aber auch als aufwendig. Das muss aber nicht sein, wie Forscher aus den USA im Fachblatt Obesity darlegen. Sie haben über 140 Abnehmwillige beim Ausfüllen eines Online-Ernährungstagebuchs beobachtet. Die erfolgreichsten unter ihnen, also die, die am meisten abgenommen haben, verbrachten im Schnitt knapp über 14 Minuten pro Tag mit den Essensprotokollen. Entscheidend war nicht die Zeit beim Ausfüllen, sondern die Häufigkeit. Wer mindestens dreimal täglich seine Kalorienzufuhr niederschrieb, nahm am erfolgreichsten ab.
Bei der Osteoporose-Diagnose tut's auch ein Ultraschallgerät.
Osteoporose oder auch Knochenschwund wird heutzutage mit Röntgengeräten erkannt. Forscher aus den USA berichten nun im Journal der amerikanischen Osteopathiegesellschaft, eine Ultraschalluntersuchung des Fersenbeins ist ebenso aussagekräftig wie die Röntgenuntersuchung. Das habe eine Studie mit knapp 100 Patienten ergeben. Die Ultraschallmethode könnte mehr Menschen eine Osteoporose-Screening ermöglichen, denn die Geräte sind vergleichsweise günstig und vor allem mobil.
Deutsche Forscher unterstützen ungarische Kollegen und kritisieren die dortige Regierung.
Hintergrund ist ein Gesetzesentwurf, wonach das Innenministerium Einfluss auf das Budget der Ungarischen Akademie der Wissenschaften erhalten soll. Das Präsidium der Akademie hat eine Resolution veröffentlicht, in dem es die Regierung auffordert, der Akademie für das 2019 zugesagte Budget in vollem Umfang zur Verfügung zu stellen. 9 deutsche Forschungsorganisationen, darunter die Leibniz-Gemeinschaft und die Leopoldina, haben die Resolution nun unterstützt. In einem offenen Brief an den ungarischen Minister für Innovation und Technologie äußern sie die Sorge, dass ein Verlust der Autonomie den bisherigen Erfolg der Akademie bedrohen würde.
Ein neuartiges Material ist so fest wie Metall und so dehnbar wie Kunststoff.
Das liegt daran, dass es sich um eine Kombination aus Metall und Kunststoff handelt. US-Ingenieure haben das Material entwickelt und im Magazin Science Advances beschrieben. Es besteht aus einem Galliumkern, der mit einem Polymermantel umgeben ist. Wird dieser Verbundwerkstoff gedehnt, reißt das Metall irgendwann. Ein Bauteil aus reinem Metall würde an diesem Punkt versagen. Bei dem neu entwickelten Material hält der Kunststoff aber die Metallteile zusammen. Er bildet sozusagen Brücken zwischen den Metallstücken. So kann der gesamte Verbund auf das 8-fache seiner Länge gedehnt werden. Derartige Materialien könnten etwa bei Verpackungen, dehnbaren Elektrobauteilen oder weichen Robotern zum Einsatz kommen.
Sternzeit. 25. Februar. Ein Kommunistenjäger startet Chinas Raumfahrt. Die drei weltweit führenden Raumfahrtnationen sind Russland, die USA und China. Alle drei haben bereits Menschen ins All transportiert. Das Reich der Mitte verdankt seinen Aufstieg einem chinesischen Ingenieur und einem amerikanischen Senator. Chen Jizhen, geboren 1911, war ab 1936 am Caltech tätig, einer Universität in Pasadena. Dort gehörte er schnell zum vermeintlichen Selbstmordkommando junger Ingenieure, deren Raketenexperimente oft ein explosives Ende nahmen. Er wurde zu einem der führenden Köpfe am Jet Propulsion Lab, der Keimzelle der US-Raumfahrt. Nach dem Zweiten Weltkrieg reiste Chang Jizhen für die US-Luftwaffe nach Deutschland. Er befragte Werner von Braun und sorgte mit dafür, dass viele Raketenpioniere des Nazi-Regimes problemlos in die USA gelangten. Doch nur wenige Jahre später, in der von hysterischer Angst vor kommunistischer Unterwanderung geprägten McCarthy-Ära, galt Chang Jizhen plötzlich als gefährlich. Er verlor seine Anstellung und stand jahrelang unter Hausarrest. Seine Kollegen waren fassungslos. Selbst ein ehemaliger Minister konnte die Ausweisung des brillanten Ingenieurs nicht verhindern. Was die USA an Kompetenz verloren, gewann China. Nach der Rückkehr 1955 setzte Chang Jizhen alles daran, sein Land als Weltraummacht zu etablieren. Er entwickelte die Rakete Langer Marsch und startete 1970 den ersten chinesischen Satelliten. 2009 ist Zhang Qizhen im Alter von 98 Jahren gestorben.
Wer bestellt, zahlt. Das Bestellprinzip soll, so Bundesjustizministerin Barley, auch beim Hauskauf gelten. Details bei Wirtschaft und Gesellschaft 17.05 Uhr. Und das war Forschung aktuell mit Uli Blumenthal.